Julia.
So, jetzt bin ich dir doch zuvor gekommen. Ja,
ich wusste jetzt auch nicht, wer von uns anfängt, weil wir haben ja ab und zu abgewechselt. Einmal du, einmal ich und so.
Genau, das hat mich auch mal total aus der Fassung gebracht, aber jetzt bin ich vorbereitet.
Okay, und zuversichtlich.
Und zuversichtlich, genau. Ja, ich freue mich sehr, dich heute wieder zu sehen. Mhm. Wir sind wieder zusammengekommen, um über unseren Podcast Chancen der Zuversicht zu sprechen. Und welches Thema besprechen wir heute? Wir haben ja gesagt in den anderen Folgen, wir schauen uns natürlich Feedbacks an, die uns erreichen. Und wir freuen uns auch sehr darüber. Und jetzt haben wir über ein Feedback gesprochen, das wir von einem Psychologiestudenten aus Bamberg erhalten haben.
Aus meinem
haben.
Fach. Ja, toll.
Genau, aus deinem Fach, der uns einen ganz tollen Kommentar geschrieben hat. Und zwar zu dem Thema Erinnerung und Zufriedenheit.
Das hatten wir mal im Podcast Nummer 6, glaube ich.
Ja,
da haben wir mal drüber geredet. Ja, genau.
Ja, also mit den Folgen kann ich nicht mehr so genau antworten. Genau, aber da hatten wir mal drüber geredet und ich finde das sehr, sehr spannend, nochmal zu vertiefen und mit dir darüber zu sprechen, wie erinnern wir uns eigentlich an Situationen aus unserem Leben. Das kann ja den Job betreffen, es kann aber auch das private Leben betreffen. Für mich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ich finde, da kann man gar nicht so einen Unterschied machen. Und vielleicht, um in das Gespräch einzusteigen, würde ich ganz kurz diesen Kommentar von dem Studenten vorlesen, oder? Ja. Also, dass die Zuhörer auch wissen, worum es da geht. Also eine ganz nette Ansprache, liebe Julia, lieber Heinz. Mir fallen beim Hören eures Podcasts immer so viele Dinge ein und eine Sache wollte ich euch unbedingt noch mitteilen. In Folge 6 redet ihr darüber, siehst du, hier ist deine Folge, wie ein negatives Ereignis eine ganze Episode positiver Ereignisse überschatten kann. Im Studium hatten wir Folgendes gehört. Zwar kann ein negatives Ereignis die positiven Aspekte überschatten, aber es gibt auch sehr viele zuversichtliche Studien. Erinnerungen verändern sich ja konstant und laut Studienlage eher zum Positiven. In einer Tagebuchstudie hat man Personen während des Urlaubs über ihre Stimmung, Zufriedenheit etc. befragt und noch einmal Wochen später. Die Erinnerungen waren im Nachhinein viel positiver als während der Erlebnisse selbst. Vielleicht gibt es da auch ein wenig Zuversicht.
Ja, das ist ja sehr nett.
Auch an dieser Stelle vielen Dank für den Kommentar. Ja. Das hat uns sehr gefreut. Und ja, wir würden es doch aufgreifen heute, oder?
Weil es, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist, weil wir ja unser Leben gestalten, auch auf der Basis der Vorurteile, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben. Vorurteile über das Leben. Also bin ich ein vom Glück, von der Sonne des Glücks beschienener oder ein vom Pech verfolgter? Das hat ja sehr damit zu tun, wie ich meine Biografie dann auch als Erinnerungsspur in mir wiederfinde. So. Also viele Pessimisten sagen ja auch, naja, ich habe ja immer schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen muss ich pessimistisch sein. So, und die Optimisten denken halt andersrum. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung, weil ich bin diesem Studenten extrem dankbar, weil auch für unsere Hörer damit klar wird, dass es nicht die Psychologie gibt, die ein eindeutiges Ergebnis zu irgendeinem Befund hat, sondern es hängt immer davon ab, wie ist die Studie angelegt, wie ist die Fragestellung denn eigentlich genau, welche Versuchspersonen haben teilgenommen, in welcher Kultur befinden wir uns. Und worauf dieser Student abhebt, ist eine zeitliche Perspektive. Und deswegen würde ich das einfach nochmal wiederholen, was wir da im Podcast Nummer 6 gemacht haben. Julia, oder findest du das?
Ja, gerne. Finde ich total interessant. Also ich habe darüber auch schon gelesen und finde, wenn du uns diese Studien vielleicht auch nochmal erklären könntest, wie das eigentlich funktioniert, wie Erinnerung funktioniert, finde ich ganz spannend, denn ich mache einfach mal ein Beispiel. Hier hat der Student ja auch vom Urlaub gesprochen und die Studie, die ich dazu mal gelesen habe, da ging es genau um die Urlaubserinnerung, also vielleicht bezieht er sich auch darauf, dass man in der Situation selbst den Urlaub vielleicht gar nicht so übermäßig großartig empfindet. Mhm, also es ist ein ganz normaler Urlaub und dann hat man sich vielleicht noch mal mit seinem Partner gestritten oder irgendwas nicht funktioniert.
Was
und,
im Urlaub sehr wahrscheinlich ist, genau, übrigens, nach vielen Studien genau, sozialpsychologischer Art.
Genau,
ja.
Weil man wahrscheinlich mehr Zeit miteinander
klar.
verbringt. Und aber im Nachhinein, und das wäre natürlich von dir interessant, auch zu hören, welcher Zeitraum das denn ist. Im Nachhinein war das der schönste Urlaub aller Zeiten. Mhm. Und jetzt fände ich das natürlich interessant, ist das, also du hast ja schon, bist schon in die Richtung gegangen. Ist das, geht das allen Menschen so? Weil dann müssten ja alle zuversichtlich in die Vergangenheit blicken. Mhm. Oder gibt es da Unterschiede? Und ja, es ist einfach interessant, diese Erinnerungen zu verstehen.
Ja, Julia, da hast du wieder mal es geschafft, eines der schwierigsten Themen überhaupt anzusprechen, was die wissenschaftliche Seite der Psychologie betrifft. Und viele andere Wissenschaften nebenbei auch. Das ist, dass wir unterscheiden müssen immer die generellen Ergebnisse, die solche Studien liefern, da haben wir es ja mit Statistik zu tun, wobei ich von Statistik viel halte, wenn sie gut gemacht ist. Da gibt es ja viele Sprüche drüber, dass ich glaube nur Statistiken, die ich selber gefälscht habe und so weiter. Also die Statistik ist richtig angewandt ein extrem seriöses Instrument, weil Statistik dazu da ist, zu sagen, kommen Ergebnisse eigentlich nur zufällig zustande oder ist da wirklich was dran? Das ist ja die Frage. Also ist das Zufall oder ist das wirklich ein Effekt? Und wir haben einerseits immer diese generellen Effekte, die extrem spannend sind, aber dann gibt es noch Julia und Heinz und andere, die dann individuell verschieden sein können von dem generellen Ergebnis. Mhm. Deswegen, wenn man auch so Zeitschriften beim Friseur liest oder so, wo dann steht, die Psychologie hat jetzt rausgefunden, dass, dann kann das für große Stichproben auch richtig sein, aber das sagt noch nicht so viel drüber aus, wie es jetzt genau dir oder mir geht. Also das muss man mal generell immer im Auge halten. Aber die Studie, über die wir damals geredet haben,
in Folge 6 meinst du jetzt
noch? In Folge 6, ja, genau. Damals hatten wir geredet über das Experiencing Self, genau, und das Remembering Self. Mhm. Also die Experiencing-Erfahrung ist die, die ich habe, wenn ich etwas erfahre. Also in dem Moment, wo ich da am Strand, im Urlaub am Strand liege und die Palmen sehe und es ist wunderschön und alles ist toll. Und ich hatte damals das Beispiel von dem Kahnemann, glaube ich, zitiert, wo am Schluss der CD plötzlich eine extrem unangenehme Soundstörung ist, die bleibt hängen und du hörst diese Symphonie und bist total dahingeschmolzen oder dieses Popkonzert und zum Schluss haut dir diese CD so diesen den Bohrer ins Ohr oder so. Und dann kannst du in dem Moment, kannst du dann nicht mehr rückwirkend, du hast keinen Zugriff mehr auf die Schönheit dessen, was vorher passiert ist. Also das sind alle die Studien, die sich auf so mittelfristige Erlebnisse beziehen. Habe ich das jetzt gut erklärt?
Okay.
Es gibt noch eine unangenehmere Studie, die fällt mir gerade ein, die ist jetzt nicht so appetitlich, aber sie zeigt, worauf es da ankommt. Man hat ja früher Darmspiegelungen ohne Narkose gemacht. So, und da kriegst du halt ein Rohr eingeführt und das ist jetzt nicht wirklich lustig. Und es ist zum Teil auch schmerzhaft, weil der Darm dann aufgepumpt wird und was man halt so alles macht. Und man kann ja jetzt sagen, die Schmerzerinnerung müsste doch damit zu tun haben, wie lang so eine Koloskopie dauert. Mhm. Also weil einfach, wenn es eine halbe Stunde dauert, hast du ja weniger Schmerz, als wenn du eine Stunde da dran bist. Und das stimmt interessanterweise überhaupt nicht. Weil da haben wir sehr belastbare Studien, sondern die Frage ist immer, wie waren die letzten 5 Minuten? So, und deswegen hat man Ärzten beigebracht, die letzten 5 Minuten, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich passt, dazu angenehm zu gestalten. So. Und dann sagen in Fragebögen die Patienten, ja, es hat schon wehgetan, aber so schlimm war es nicht. Während wenn die letzten 5 Minuten sehr unangenehm waren, weil da gerade der größte Schmerz verursacht wurde, dann sagt uns die Erinnerung, das war ziemlich schlimm. So.
Ja. Und das, also das, was du gerade beschreibst, ja, ist ja sehr interessant, wenn man das auch auf zum Beispiel seinen Beruf überträgt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich mache ein sehr anstrengendes Meeting oder einen sehr anstrengenden Termin, vielleicht auch einen Konflikttermin,
ja,
und gestalte die letzten 5 Minuten als positiv. Und
ja,
dann,
ja,
dann wird sich vielleicht die Erinnerung der Teilnehmer anders entwickeln, als wenn wir im Stress und Konflikt aufgehört hätten. Ist das, was
Fall
du sagst?
Auf, ja, jeden Fall, auf jeden Fall. Also man kann auch sehr beschwerliche, sehr anstrengende, sehr konfliktäre Meetings zum Beispiel haben. Mhm. Aber wenn es dem Moderator oder der Gruppe gelingt, irgendwie die letzte Viertelstunde sich nochmal zu entspannen, einer erzählt einen wirklich guten Witz, nicht auf Kosten von anderer, und man sieht das alles nochmal ein bisschen sich lockerer an, oder einer erzählt ein Erfolgserlebnis, dann wird das gesamte Meeting besser erinnert werden, als wenn gerade das große Drama in der letzten Sekunde stattfindet. So, das wird man nicht immer steuern können, aber Julia, das ist nochmal der eine Teil von Studien, auf die sich dieser Student bezieht. So.
Weißt du, was mir gerade einfällt, ja, nur als vielleicht Anekdote hier, ja, an der Stelle? Wenn ich Workshops leite, habe ich irgendwann mal vor 2 Jahren angefangen, wenn es ein anstrengender Workshop war, danach zu sagen, also am Ende des Workshops, so, und jetzt, bevor alle den Raum verlassen, gibt jeder mal High Five, ne? Also schlägt jeder mal dem anderen, sagt man das dann auf Deutsch, so in den Arm.
Ja.
Und manchmal sind auch Vorstände da oder andere hierarchisch hohe, sage ich es mal, Personen, die das schon lange nicht gemacht haben. Und dann werde ich so ein bisschen komisch angeguckt, ja, und es entsteht aber eine Energie im Raum und es macht jedem total Spaß. Und ich bin mir sicher, dass alle mit einer guten Stimmung dann da rausgehen. Also das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast.
Ja, ja, das ist genau das. Also die Kunst dabei ist es, deine Teilnehmer dafür zu gewinnen,
ja,
weil die Hälfte wird es blöd finden oder bescheuert oder so am Anfang, ja, oder zumindest besteht die Gefahr. Aber dann, und da machst du ja noch etwas ziemlich Geniales, durch diese kurze körperliche Berührung, also wir sind ja taktil sehr empfindsam, kommt noch mal ein kurzer Kontakt zustande, und stell dir mal vor, ich habe jetzt mit dem Herrn so und so mich gefetzt eine Stunde lang und nachher sage ich, hey Jochen oder was, High Five, dann, ja, kannst du in dem Moment, du kannst ihm nicht mehr richtig böse sein. Also weil, ja, diese körperlichen Berührungen, das hat der Gerald Hüther sehr intelligent erforscht, der sagt zum Beispiel, wenn man Konfliktpartner Rücken an Rücken stellt, also sogar noch ohne Berührung, und den sagt, da spürst du jetzt einen anderen Menschen, der mit dem Rücken ziemlich nah an dir dran ist.
Aber man weiß, wer hinter einem
man
steht.
Man weiß es, ja, das kann der Konfliktpartner, okay, sein. Ja. Also ja. Gerald Hüther hat von einigen Konfliktbearbeitungen gesprochen, die er so bearbeitet oder so initiiert. In dem Moment, wo du einen anderen Menschen in irgendeiner Form der körperlichen Nähe spürst und ihm nicht so gegnerisch im 180-Grad-Winkel gegenüber sitzt, sondern der 180-Grad-Winkel ist ja genau gedreht, wenn man Rücken an Rücken steht, kannst du dem nicht mehr ganz so böse sein, wie du es vorher noch warst. Und manchmal ist es so, dass Menschen dann so weit gehen, zu sagen, ja, Berührung ist auch okay. Also die nähern sich dann so ganz langsam an und spüren dann plötzlich den Rücken des anderen. Und wenn du das mal selber machst, also vom Zuschauen ist es irgendwie komisch, aber wenn du es selber machst, hast du plötzlich das Gefühl, boah, das ist ja auch ein Mensch. Also vorher war das noch mein Feind und jetzt spüre ich den irgendwie. Und das ist in dem High Five ganz kurz drin. Also du hast eine minimale körperliche Berührung. Die Kunst ist es immer, sowas fernab vom Klamauk zu halten. Also dass die Leute gleichzeitig den Spaß und die Ernsthaftigkeit erleben. Und das ist die Qualität, Julia, deiner Moderation. Ich habe solche Dinge auch furchtbar schief gehen sehen bei Moderatoren, die das eher tollpatschig machen. So. Ja. Das spricht eher dafür, dass du in der Gruppe wahrscheinlich sowieso schon Akzeptanz hast.
Ja, ja, und es passt auch nicht zu jeder Situation. Ne? Ja, ja, muss man klar. So ein bisschen herantasten. Aber jetzt habe ich dich von unserem roten Faden ein bisschen...
Ja, von unserem, von genau. unserem aufmerksamen Studenten.
Genau.
Wenn man Erinnerungen über längere Zeit untersucht, worauf er ja anspricht.
Längere Zeit würde hier heißen 5 Jahre oder...
Ja, also ja, also das, da muss ich leider ein bisschen wischiwaschi bleiben, weil die Studienlage da auch unterschiedlich ist. Mhm. Also
aber ein Beispiel könnte, oder sorry für die Unterbrechung, aber ein Beispiel könnte sein, ich erzähle, wie ich mal vor 5 Jahren angefangen habe zu arbeiten oder viele Eltern erzählen ja von der Zeit, als die Kinder klein waren, also so aus dem Job und aus dem Privaten. Das ist so längere Zeit. Ne?
Also das auf jeden Fall. Und die Tagebuchstudien fangen ja ein bisschen früher schon an, wo man, glaube ich, schon nach 4 Wochen die ersten Reflexionen dann mal vornimmt und nach 8 Wochen, nach einem halben Jahr und so weiter. Da gibt es ziemlich viele Studien dazu. Und da hat der Student vollkommen recht. Die Tendenz, aber ich hatte das ja vorher gesagt, das sind Tendenzen. Die Tendenz geht dahin, dass wir sagen, die gute alte Zeit. Das ist ja das, was unsere Eltern gesagt haben, wo sie uns dann auch manchmal verrückt gemacht haben, dass früher alles besser war.
So ja, ungefähr. Genau.
Und das ist ja dieser Eindruck, der sich da einstellt, dass wir eher positive Erinnerungen an die Vergangenheit haben. Das stimmt, das ist richtig, aber, das hatte ich vorher gesagt, es muss nicht für jeden stimmen. Der Tendenz nach ist es so. Also da tut unser Gedächtnis was Gutes. Es gibt noch einen Effekt, der da eine Rolle spielt, das ist die Frage, wie dramatisch waren denn die Erlebnisse, die ich gemacht habe. Also wenn es in die Nähe von, ich erzähle mal ein persönliches Beispiel. Wir haben den Tsunami miterlebt, so. Und es wird mir nicht gelingen, an diesen Urlaub wunderschöne Erinnerungen zu haben, die ich witzigerweise aber auch habe. Also die Schönheit dieses Strandes und also wir waren da auf einer Insel auf den Malediven und die Qualität des Essens und wie wir uns da vertragen haben und so, das ist alles da, aber zack, kommt sofort das Trauma mit dazu. Das heißt, im Urlaub, wenn du dich da mal kabbelst oder so und dann habt ihr einen muffligen Abend miteinander und dann redet ihr nicht, weil ihr sauer seid und dann fällt auch noch eine Weinflasche runter. Das sind alles Erlebnisse, die in der Erinnerung wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielen. So, aber wenn sie dir am letzten Tag das Auto geklaut haben oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da noch eine schöne Urlaubserinnerung hältst, ist die eher geringer. Das hängt immer ein bisschen von der Tönung und von der Stärke ab. Das sind die zwei Qualitäten, die man in der Psychologie untersucht. War die Tönung positiv oder negativ? Und wie stark war das Erlebnis, das ich in dieser Zeit hatte? Aber die Tendenz stimmt auf jeden Fall.
Das heißt, wenn ich jetzt auch nochmal an den Job zurückdenke und mach nochmal ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Ich wechsle meine Arbeit und denke nach 6 Wochen, ach, warum habe ich diesen Wechsel überhaupt gemacht? Die alte Position war doch eigentlich viel besser und viel entspannter und der Chef war doch gar nicht so, so verkehrt und meine Aufgaben waren eigentlich ganz gut. Dann könnte man eher nach der Forschung annehmen, oder dann ist nach der Forschung sehr wahrscheinlich, dass mein Gehirn mich da so ein bisschen austrickst und das gar nicht so ist. Also das, dem würdest du jetzt zustimmen.
Dem stimme ich auf jeden Fall zu, weil uns das Gehirn sowieso immer austrickst. Das kann gar nicht anders. Also die Juristen, die mit Verkehrsunfällen zu tun haben, die wissen das natürlich, weil die Zeugenaussagen ja hochgradig unzuverlässig sind, aber nicht, weil die Zeugen irgendwie doof sind. Also es ist kein Vorwurf an Zeugen, sondern es ist eine Beschreibung dessen, wie unser Gehirn funktioniert, weil das Gehirn eine Eigenschaft hat, uns aus Erlebnissen Geschichten zu stricken. Also wir erzählen uns immer die eigenen Märchen. Und deswegen sprechen die Juristen zum Teil von sogenannten Knallzeugen. Also das sind die
Knallzeugen.
Der Knallzeuge. Ich finde ihn irgendwie einen lustigen Ausdruck. Also der war in der Stadt unterwegs und hat es knallen hören. Also es hat einen Verkehrsunfall gegeben. Ja. Und eigentlich hat er gar nichts gesehen, sondern er hat nur den Knall gehört. Mhm. Und dann dreht er sich um und sieht das rote und das blaue Auto. Sieht da, wie die Leute hoffentlich unverletzt aussteigen. Und diese Knallzeugen haben nachgewiesenermaßen, selbst dann, wenn sie nur den Knall gehört haben, eine super Story zu dem Unfall. Ja. Also der Rote kam ein bisschen zu schnell von rechts und hat dann noch versucht zu bremsen. Und der Blaue hat dann irgendwie nicht aufgepasst und ist dem dann von der Seite reingefahren. Also das Gehirn produziert Geschichten.
Ja.
Es produziert Geschichten. Und das ist die Chance, die wir haben. Wir können dieser Produktion, wir können sozusagen als Produzent eingreifen. Mhm. Also wir müssen die nicht einfach so nehmen. Mhm. Wir hatten ja ziemlich am Anfang mal über das Dankbarkeitstagebuch gesprochen, wo mich übrigens auch ein paar sehr wohlwollende oder positive Feedbacks erreicht haben. Mhm. Witzigerweise nicht über unsere Mail, sondern über SMS oder Leute, die auf der Homepage nachgeguckt haben. Das hat viele sehr beschäftigt, dass wir allein dadurch, dass wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich gut dran gelaufen, die Art und Weise, wie unser Gehirn uns Geschichten erzählen will, ändern können. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend.
Ja, ja.
Ja,
ja, das ist ein sehr interessantes Thema, worauf ja dieser Podcast eigentlich basiert. Ja. Und du zitierst ja immer so schöne Bücher. Zu diesem Thema habe ich genau auch ein Buch und der Titel sagt genau, was du gerade beschrieben hast. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, ist es von Alan Fox und der Titel ist »In jedem steckt ein Optimist«. Mhm. Und da spricht sie genau darüber, wie man sein Gehirn umprogrammieren kann, das Positive wahrzunehmen. Und da können wir vielleicht auch noch mal ein paar Studien aus dem Buch vorstellen. Aber was ist denn jetzt so unsere Erkenntnis aus dem heutigen Gespräch? Denn ich finde allein das Wissen darüber sehr interessant, dass uns das Gehirn manchmal austrickst, gerade mit Situationen umzugehen, wenn wir vielleicht einer Situation, verwende jetzt mal den Begriff nachtrauern, so wie mein Beispiel mit dem Job vielleicht, oder das kann ja was anderes sein, dass wir vielleicht dann mal innehalten und sagen, so, war das wirklich so? oder ist es jetzt meine Erinnerung? Also das finde ich als Erkenntnis einmal sehr toll und auch vielleicht die Erklärung, warum viele sich gerne an die gute alte Zeit erinnern. Ja, also gerade für Menschen, die Situationen verändern wollen und das nicht verstehen, warum denn so viele in der guten alten Zeit hängen bleiben. Mhm. Das ist doch auch eine sehr wichtige Erkenntnis, um diese Menschen zu verstehen, warum sie da nicht raus können oder raus wollen.
Oder eigentlich könnten wir sie ja auch beglückwünschen, dass sie da drin sind.
Ja, ja.
Also anstatt es ihnen vorzuwerfen und zu sagen, nee, also Papa oder Mama oder Oma, jetzt irrst du dich, aber du hattest doch damals und da ging es euch wirtschaftlich nicht so gut und was erzählst du denn da für ein Mist? So, so reagieren wir ja manchmal drauf. Und man könnte aber mit viel größerem Wohlwollen auf diese Geschichten aus der guten alten Zeit reagieren, indem man sagt, Mensch, also es ist ja interessant, was unser Gehirn da für uns und mit uns tut.
Ja.
Also ich habe da so eine Art Demutsgefühl. Also wo man sagt, Mensch, ist doch toll, was das Gehirn alles tut. Und ich wollte noch, auch wenn wir jetzt am Ende sind, Julia, aber einen Begriff wollte ich nochmal ansprechen, den du gebraucht hast, nämlich Programmieren. Mhm. Das halte ich für keine gute Metapher.
Ah ja, okay.
Weil das
war das, was ich gerade mit dem Gehirn gesagt habe.
Dass wir das Gehirn programmieren können und so. Das ist eine Metapher, die ja aus der Technik kommt und die auch insofern nicht gut wäre, wenn wir sozusagen deine Trauer oder deinen Wehmutsnachklang über den alten Job, wenn wir die nicht auch zulassen könnten? Mm, also ich glaube, Menschsein besteht immer drin, beide Perspektiven zu sehen.
Ja, ja.
Und diese differenzierte Sichtweise ist die, die uns eigentlich weiterbringt. Also die Idee, das hatten wir auch schon mal, sich nur einzureden, dass die Welt positiv ist, das nimmt vom Menschsein auch was weg.
Ja, ja,
das nimmt
ja,
was
ja.
weg. Also wenn du sagen kannst, ach Mann, da gab es doch viele Situationen, die mir in dem alten Job sehr gut getan haben, die mir auch jetzt fehlen. Aber mal ganz realistisch, es gab auch viel, was mir da nicht so gut gefallen hat. Und deswegen bin ich dann unterm Strich doch zufrieden, den Schritt gegangen zu haben. Schon allein, weil ich mir damit zeigen konnte, dass ich einen Schritt gehen kann. Das ist ja auch noch was, unabhängig davon, wie es dann nachher läuft. Aber du hast einen Schritt in deinem Leben vollzogen. Und das ist ja das Tolle. Und du kannst natürlich auch den nächsten Schritt vollziehen. Und vielleicht als letzten Satz, diese Entscheidungen, also du hast eine Entscheidung getroffen, die sind extrem spannend, weil wir in der Psychologie von dem sogenannten Post-Decisional Conflict reden. Das heißt, Nachentscheidungskonflikt wird es übersetzt ins Deutsche. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann haben wir ja im Leben nie 100% fürs eine und 0% fürs andere, sondern wir treffen gefühlt Entscheidungen bei 60-40 oder 45-55. Und jetzt entscheidest du dich für die 55 und plötzlich melden sich die 45 und sagen, hallo, wir waren auch noch da. So, du hast uns gerade in die Ecke gestellt. Und das nennt man Nachentscheidungskonflikt. Also du entscheidest dich und dann kommt genau die andere Seite in dir hoch. Mensch, war das jetzt wirklich gut? Hat es das jetzt wirklich gebraucht? Muss ich mir das wirklich kaufen? Deswegen ist in jeder Gebrauchsanleitung, weil die Leute natürlich wissen, dass Kaufen auch eine Entscheidung ist, die man sehr schnell bereuen kann. In jeder Gebrauchsanleitung steht als erster Satz, wir beglückwünschen Sie zu diesem Kauf. So, damit das schon mal erledigt ist.
So. Die Entscheidung war richtig.
Die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Und ich glaube, Menschsein heißt auch zuversichtlich sein können, heißt immer die beiden Seiten sehen zu können, wohlwollend sehen zu können.
Ja, ja.
Und das Dankbarkeitstagebuch ist ja keine Erfindung einer glücklichen Welt, um das nochmal zu sagen. Wir reden uns ja nichts ein damit, sondern wir drehen den Scheinwerfer des Bewusstseins auf bestimmte Erlebnisse, die wir sonst vielleicht nicht genügend gewürdigt hätten. Das ist ja die Idee. Es ist ja kein selbstmanipulativer Akt in dem Sinn, dass wir uns dann einen Film machen, den es nicht gegeben hat, sondern es hat es ja gegeben.
Ja, genau.
Und das
genau.
ist die Kunst. Das würde ich aber nicht programmieren.
Ja, haben. Das ist total gut, dass du das sagst. Denn genau sowas meint auch die Ellen Fox in ihrem Buch. Ich kann da auch ein ganz kurzes Beispiel machen, was in diese Dankbarkeitsstudie reingeht. Dass sie zum Beispiel sagt, wenn du in der U-Bahn sitzt oder in der S-Bahn oder am Flughafen und gerade reist, dann beobachte doch einfach mal, auf welche Situationen fokussierst du dich. Ja? Also schaust du dir beispielsweise eine Person an, die gerade traurig ist oder sich ärgert oder sich mit jemandem streitet, oder schaust du dir eine Situation an, die dir Freude bereitet, ja, da sitzt ein lächelndes Kind im Kinderwagen und lächelt dich an, ne? Und da sagt sie, wenn man das so ein bisschen beobachtet, worauf fokussiert man sich, und wenn man mehr positive Erlebnisse in seinem Leben würdigen möchte, also auch so wie du das beschrieben hast, dann sollen wir doch einfach ausprobieren, sich mehr auf das Positive zu fokussieren. Das fand ich eigentlich so als Leitgedanken auch für die Dankbarkeitsstudie sehr interessant. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das genannt hat, aber dann wahrscheinlich nicht programmieren. Ja. Genau, und auch da so ein bisschen als Übung darauf zu achten, was nimmt man denn so wahr und würdigt man das Schöne, so wie du es beschrieben hast, genug in seinem Leben?
Das ist ein Schlusswort, wie ich es besser nicht formulieren könnte.
Ja, dann Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und ich nehme mit, dass es ja auch sehr zuversichtlich ist, wenn uns das Gehirn mal ein bisschen austrickst. Mhm. Und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch, Heinz.
Ich auch. Danke.